jetzt spreche ich mit Jule Nagel vom Linksnet. Ja, eine Fahrausweiskontrolle der LVB am Donnerstagabend vergangene Woche ist eskaliert. Der Kontrolleur hat dann den Fahrgast etwa eine Minute lang gewürgt. Und Ursache war wohl, dass der Fahrgast nur Englisch konnte und kein Deutsch und auf Ansprache hin keinen Fahrschein gezeigt hat. Nach dem Aussteigen ist es dann eskaliert und der australische Fahrgast wurde in den Würgegriff genommen vom Kontrolleur. Wie stellt sich das für dich dar und siehst du dahinter vielleicht auch ein strukturelles Problem?
Ja, also erstmal sind die Bilder natürlich total erschreckend, was dort passiert ist. Wirklich ein Mann, der ein Kontrolleur, der nicht aufhört, einen jungen Mann zu würgen und viele Menschen, die drumherum stehen und auf ihn einreden. Ich muss ehrlich sagen, für mich ist das so eine Spitze eines Eisberges. Ich befasse mich quasi schon seit vielen Jahren auch mit dem Thema diskriminierenden und aggressiven Verhaltens von Fahrausweisprüferinnen, wie sie ja offiziell heißen, der LVB, in dem sich immer wieder auch Menschen an mich wenden und problematisieren, dass sie unsanft angefasst wurden, dass sie rassistisch diskriminiert wurden und so weiter und so fort. Aber meist sind diese Fälle, ich habe mich da auch mit der LVB schon mehrfach gestritten jetzt, einfach unterm Radar. Und wenn die Leute sich wirklich oder den Schritt gehen, sich dann auch offiziell zu beschweren, habe ich kennengelernt, dass die LVB alles daran setzt, zu leugnen, dass die Darstellung der betroffenen Person wirklich richtig ist, sondern alles daran setzt, die Vorwürfe zu entkräften. Insofern hat diese ganz schlimme, furchtbare Geschichte auch ein gutes, also es gibt ja dann sozusagen in der Darstellung eine gewisse Parallele zu Minneapolis, also obwohl es ganz schlecht klingt oder negativ klingt, dadurch, dass diese Szene jetzt auch medial durchgestellt wurde und Menschen das auch sehen konnten, dass es dokumentiert ist, ist, glaube ich, ein ganz anderer Handlungszwang jetzt entstanden für die LVB, einem Problem, was es schon lange gibt, dann auch beizukommen.
Ja, wie gesagt, der Vorfall wurde von den zufällig anwesenden Journalisten mit einem Handy gefilmt und auf Twitter veröffentlicht. Und wie gesagt, der Würgegriff, der hat dann ja wirklich so ein bisschen diesen Vorfällen in den USA geähnelt oder ja zumindest in dem, was bei den Betrachtern und Betrachterinnen auslöst vielleicht. Gibt es denn eigentlich Schulungen oder Trainings zur gewaltfreien Konfliktlösung bei der LVB oder weißt du darüber was?
Ja, also ich hatte gerade vor circa einem Jahr auch über Stadtratsanfragen aufgrund einer Beschwerde, die an mich herangetragen wurde, doch eine längere Korrespondenz auch mit der LVB. Und die LVB sagt einerseits, dass es regelmäßig Deeskalationsschulungen gibt für die Kontrolleurinnen und Kontrolleure. Und zum Thema interkulturelle Kompetenzschulung sagt sie, ja, das ist eine freiwillige Sache. Wir haben da gerade ein Halbtagsseminar aufgelegt, was wir unseren Angestellten jetzt anbieten. Aber meine Erfahrung mit diesen interkulturellen Kompetenzschulungen, die freiwillig sind, meine Erfahrung damit ist, auch bei der Polizei, dass es halt ganz wenig Leute wahrnehmen. Ne? Und ein weiterer Punkt ist, dass auch Fremdsprachenkenntnisse kein Einstellungskriterium sind bei der LVB. Und da muss ich sagen, einerseits muss interkulturelle Kompetenz eine verpflichtende Weiterbildung sein in einer Stadt, die doch auch so eine hohe Quote an Migrantinnen und Migranten hat. Und ich denke auch, dass in einer Stadt, die sich so international und weltoffen gibt, auch mindestens eine fremdsprachige Person in so einem Kontrolleursteam sein muss. Und wenn man jetzt noch mal ein bisschen tiefer guckt, ich hatte vor einem Jahr auch quasi die Einstellungsanforderungen an solche Kontrolleure abgefragt, muss man schon sagen, die Anforderungen sind relativ gering und das ähnelt so ein bisschen dem Sicherheitsgewerbe, dem Security-Bereich. Man braucht quasi irgendwie irgendeinen Schulabschluss. Aber soziale Kompetenzen oder wirklich moderative, kommunikative Kompetenzen spielen da überhaupt gar keine Rolle. Und ich denke, da muss man auch ansetzen und vielleicht auch dafür sorgen, dass nicht nur Menschen, die sozusagen gerne Macht und Kontrolle ausüben und jetzt einen Schulabschluss haben und Kontrolleur werden wollen, diesen Job machen dürfen, sondern wirklich Leute, die auch ein Händchen für den Umgang mit Menschen haben. Und das geht noch viel tiefer, als darüber zu reden, dass jetzt alle mal eine verpflichtende interkulturelle Schulung bekommen. Ne?
Ja, solche Schulungen können ja wahrscheinlich auch keine hundertprozentige Sicherheit geben, dass es nicht zu Handgreiflichkeiten kommt. Müsste es denn da nicht so Kontrollinstanzen oder ein Beschwerdemanagement geben bei der LVB oder gibt es sowas schon?
Es gibt die LVB, das ist sozusagen auch ein Punkt, den ich eingangs angeschnitten habe. Die Leute, die sich wirklich das Herz nehmen und dann eine Mail schreiben und die Situation schildern, kriegen dann meist ein Schreiben, wo drin steht, na, wir haben mit den Kontrolleuren gesprochen, die haben gesagt, das war anders, damit ist die Sache sozusagen erledigt. Und das ist natürlich kein in dem Sinne qualitatives oder qualitätsvolles Beschwerdemanagement, wo sich Leute auch ernst genommen fühlen oder wo ihre Anliegen auch ernst genommen werden. Also ich denke, da hat die LVB auf jeden Fall krassen Nachholbedarf. Schon wenn man auf die Website geht, kann man da mal gucken. Es gibt da nicht einen Button, wo draufsteht, irgendwie, haben negative Erfahrungen gehabt, bitte melden Sie sich doch, wir kümmern uns darum. Sondern man muss sich irgendwie durchklicken und kann dann an die Kontaktadresse schreiben. Aber es gibt gar kein transparentes Beschwerdemanagement und es gibt vor allem sozusagen offensichtlich auch im Hintergrund keine Menschen, die sich dann hinsetzen und gucken, was ist hier passiert und dann vielleicht sozusagen doch aus einem Gerechtigkeitssinn auch versuchen, auf den Vorfall drauf zu gucken, sondern es gibt eher die Haltung, also die Abwehrhaltung, ne? Wie wir das von der Polizei auch kennen, es ist gar nichts passiert, wir sind eine saubere, eine weltoffene Institution und sowas kann bei uns gar nicht passieren. Also das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, wo nachgebessert gehört oder überhaupt was geschaffen gehört.
Ne? Ist das jetzt ein Einzelfall oder sind dir noch andere Fälle bekannt, wo es Beschwerden von Fahrgästen über diskriminierendes Verhalten oder unangemessene Übergriffe gibt?
Also tatsächlich, also ich persönlich hatte 2013 und 2019 explizite Anschreiben an mich von Leuten, die schlimme Sachen selbst erlebt haben oder dabei waren, als sowas passiert ist und habe das auch immer genutzt, um quasi über den Stadtrat mit der LVB da irgendwie ins Geschäft zu kommen. Und als da Sachen auch veröffentlicht waren, zum Beispiel meine Anfragen beantwortet wurden öffentlich, haben sich immer im Schlepptau dessen noch viel mehr Menschen gemeldet, die gesagt haben, ja, mir ist das auch passiert, meiner Tochter ist das auch passiert, aber wir haben uns nicht beschwert oder wir haben uns beschwert und es ist abgewiegelt worden. Also ich denke, das ist sozusagen doch ein tieferes Problem, aber wie wirklich die Parallele zur Polizei ist einfach so offensichtlich. Die Leute haben zum Teil gar keinen Mut oder finden das irgendwie leider normal, dass sie so behandelt werden. Insofern müsste es da eigentlich eine Offensive geben von der LVB mit Menschen, also Menschen zu ermutigen, sich bei ihnen zu melden. Und wir wissen ja auch, das Projekt Chronicle, das Dokumentationsprojekt, hat auch Vorfälle gesammelt. Die kann man auf der Website nachlesen. Und da ist schon einiges zusammengekommen, ne, was möglicherweise bei der LVB nie gelandet ist oder von der LVB kleingeredet wurde.
Hat die Stadt Leipzig also in Form des Stadtrats vielleicht eigentlich da Einfluss auf die LVB, also darauf, wie das Unternehmen mit sowas umgeht?
Selbstverständlich, also die LVB ist ein hundertprozentiges Beteiligungsunternehmen, heißt es offiziell, also eine GmbH, aber die zu 100% der Stadt gehört. Und es gibt einen Aufsichtsrat, der auch über Stadträtinnen und Stadträte besetzt ist. Und hier gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit zu intervenieren. Das ist auch schon versucht worden. Auch Chronicle hat die Aufsichtsräte vor einem Jahr angeschrieben. Ich glaube, da gab es leider wenig Feedback, aber ich glaube jetzt durch diese Situation, da müssen wir auch dafür sorgen, dass sie jetzt nicht in zwei Tagen im medialen Rauschen wieder versinkt, sondern das Thema auch festhalten und da wirklich strukturelle Reformen anstoßen über diesen Aufsichtsrat.
Ja. Ja, eine Lösung für solche Probleme wäre natürlich auch so ein Wunschtraum von mir, nämlich wie kostenlöser öffentlicher Nahverkehr, weil diese 2,70 Euro, die kann man sich halt kaum leisten, wenn man nicht so viel Geld hat. Wäre es denn finanziell so irgendwie realisierbar, sowas?
Also definitiv, das spielt in der Debatte leider überhaupt keine Rolle. Natürlich ist es auch ein Problem von Menschen, die keine Kohle haben, ne? Und die quasi, um sich zu bewegen, auch kostenfrei Bahn fahren. Das Thema kostenfreier ÖPNV, das habe ich auch automatisch gedacht, als ich darüber nachgedacht habe, dass das eigentlich die Lösung wäre. Dann könnte man diese Kontrollinstanz, Kontrolleure ganz abschaffen, weil ich glaube, man wird auch über die ganzen kleinen Mechanismen Beschwerdemanagement und so weiter, wird man nicht dazu kommen, dass das trotzdem ein anfälliges System bleibt. Ne? Wer kontrolliert und Macht ausübt, der wird wahrscheinlich immer sozusagen auch abweichen und seine Macht ausspielen. Aber kostenfreier ÖPNV bleibt sozusagen so ein Mittelfristziel. Es ist sehr teuer, muss man ehrlich sagen, und es braucht da eigentlich eine massive staatliche Finanzierung in Millionen oder Milliarden Höhe. Und da kommt auch sozusagen dieses Geflecht von Bund, Land und Kommune ins Spiel. Also die Stadt Leipzig wird das alleine nicht finanzieren können. Da muss vom Bund auf jeden Fall viel mehr Kohle nach Leipzig kommen, um dieses Ziel zu erreichen. Aber das bleibt natürlich das Hauptziel.
Ja, ich bedanke mich sehr für das Gespräch bei Julian Nagel vom Linksnet und von der Fraktion Die Linke.